Das Allegro aus dem Quintett in S-Dur von Wolfgang Amadeus Mozart. Baibas Kriede spielte gemeinsam mit Gergana Gergova, Nils Mönkemeyer, Brad Dean und Alban Gerhardt. Konzertatmosphäre ist was ganz Besonderes, finde ich. Wenn das Licht so im Saal dann ausgeht, das Orchester stimmt, das Raunen verstummt, da kriege ich immer schon die erste Gänsehaut des Abends. Klar, die Livestreams, die die Konzert- und Opernhäuser derzeit gezwungenermaßen anbieten, sind eine gute Alternative, besser als nichts jedenfalls. Aber jetzt beschäftigt sich doch tatsächlich ein Forschungsprojekt mit der Frage, kann ein gestreamtes Konzert für ein nennenswert großes Publikum ein live gehörtes Konzert ersetzen? Und wird es dann solche Konzerte auch nach der Pandemie noch geben? Wissenschaftler unterschiedlichster Forschungsinstitute haben sich darüber Gedanken gemacht, was denn ein echtes Konzert seinen Zuhörern noch bietet, außer der Musik selbst, und ob sich diese Dinge in den digitalen Raum übertragen lassen. Das Forschungsprojekt Digital Concert Experience hat mit einem digitalen Testpublikum gearbeitet. Das hat hochkarätige Konzerte zu sehen und zu hören bekommen, wo es allerdings noch mehr machen durfte als nur zuhören. Und dafür musste es dann auch eine ganze Reihe von Fragebögen beantworten. Mein Kollege Matthias Noether hat in der vergangenen Woche eines der ersten Konzerte des Forschungsprojekts am Computer angesehen. Herr Noether, haben Sie es genossen, obwohl es nur digital war?
Ja, also das Konzert selber, das war sehr schön. Also man hat da jetzt auch nicht den Kompromiss gemacht, dem Publikum zu Forschungszwecken jetzt irgendein Ensemble vorzusetzen, sondern es war offenbar der Plan, dass das Ensemble an sich schon sehr attraktiv ist. Also das war ein Streichquartett rund um den sehr bekannten Cellisten Alban Gerhardt. Da war die Geigerin Baibas Kriede dabei, ein Bratscher der Berliner Philharmoniker Mischa Afkam und der Bratscher und Komponist Brad Dean unter anderem. Also man hat da schon versucht, ein sehr breites Spektrum von echten Musikkennern bis zu Erst- und Gelegenheitshörern ins Testpublikum zu holen und dann ein Programm zu präsentieren, das zwischen Klassik und Moderne eine gute Balance hält.
Was war denn jetzt das Neue an diesem Livestream? Denn es war ja nicht nur ein normales Konzert zum Hören.
Naja, normalerweise sehen ja so Livestreams normalen Fernsehübertragungen oder aufgezeichneten Konzerten nicht so unähnlich. Also man loggt sich eben ein bei solchen Streams und dann hört man das eben und geht zwischendurch vielleicht mal in die Küche oder geht auf Facebook oder arbeitet noch ein bisschen, trinkt einen Kaffee und hört dann zu oder auch nicht. Und in einer Pause kann man sich dann eben noch ein Künstlergespräch anhören und am Ende loggt man sich eben wieder aus. Und genau das war hier doch etwas anders. Also sobald man sich einloggte, war man eben ein Punkt in einem virtuellen Raum. Das nennt man ja heute Avatar, ein sogenannter Avatar. Und den konnte man jetzt mit der Maus hin und her ziehen. Und wenn man eine Webcam hatte, konnte man eben als Avatar dann eben auch sicht- und hörbar werden. Und man wurde dann auch mal angesprochen von anderen Avataren. Also am Anfang dann vor allem von den Organisatoren.
Entschuldigung, wenn ich da jetzt nochmal reingehe, wurde das genutzt? Haben das viele gemacht, dass sie sich sichtbar gemacht haben?
Ja, am Anfang schon. Da haben sie aber auch dann ziemlich schnell wieder mit aufgehört zunächst, weil am Anfang herrschte doch eine große Verunsicherung vor. Und da ließen sich die Leute dann dabei doch nicht so gerne filmen, weil es war echt am Anfang, muss ich auch aus meiner Perspektive sagen, Stress pur, weil es eben, man hatte eben gemütlich auf dem Sofa Platz genommen und jetzt, sobald man eintrat, war man Teil einer ziemlich strengen Ordnung, die dann eben auch sehr hektisch durchgesetzt werden musste. Also die Mitarbeiter des Projekts waren ständig dabei, den Leuten nach besten Kräften jetzt zu helfen, sich auf dieser Oberfläche zurechtzufinden. Und das war gerade, also ich würde mal sagen, für die älteren Teilnehmenden, was man jetzt aus den Reaktionen so mitbekommen hat, doch ziemlich stressig. Und einige sind auch ausgestiegen, weil irgendwas technisch nicht funktioniert hat, weil man nicht verständlich war, weil man sich nicht verständlich machen konnte und weil man nicht wusste, wo man jetzt genau hin soll. Und das Setting war ja schon auch ambitioniert, ja. Also man hörte ja nicht nur einfach zu, sondern wie Sie schon gesagt haben, man musste eben da auch etliche Fragebögen ausfüllen.
War das dann wirklich, also quasi so eine Foyer-Situation und dann musste man noch ins Konzert finden? Jeder weiß, wie das ist, wenn man in einem fremden Konzertsaal ist, bis man erstmal gefunden hat, wo man hin muss.
Genau, also das war tatsächlich so, dass man eben ins Foyer eintrat Aber dann war da ja, wie gesagt, auch noch der Fragebogen. Also das ist wie, wenn man eben in ein normales Foyer kommt und da steht dann plötzlich so ein Mensch mit Bögen und man soll jetzt, wo man sowieso schon irgendwie hektisch zu seinem Platz will und ihn ja auch noch finden muss, wie sie auch sagen, soll man jetzt da bitte noch irgendwelche Fragen beantworten. Also man hat schon gemerkt, diese allgemeine Nervosität, weil es ja wirklich eine totale Premiere war und eben da auch nichts schiefgehen sollte.
Sie haben ja nun erzählt, dass man sich mit anderen austauschen durfte. Störte das nicht zwischendurch? Das hat den Stressfaktor wahrscheinlich einfach noch weiter erhöht.
Klar, also natürlich kann sowas stören, ne? Aber das wäre ja auch eine Aufgabe für die Webdesigner, das dann nicht so störend zu machen. Also es ist dann im Konzertsaal, waren dann die Mikrofone ausgeschaltet, also automatisch, da konnte man jetzt nichts sagen, aber man konnte natürlich chatten und da konnten doch einige Sachen kunterbunt passieren. Also man eigentlich war dann eben rund um so einen YouTube-Videoschirm, also ziemlich nüchtern, waren dann eben so Sitzplätze aufgestellt oder so Kreise, in die man sich dann mit seinem Avatar setzen konnte. Und dann konnte man schon während des Konzerts auch mit seinem Sitznachbarn oder seiner Sitznachbarin quatschen. Das war allerdings auch teilweise nötig, weil die Leute saßen dann teilweise im Bild. Ja, also es gab dann so ein paar, also einen Spezialisten gab es, der hatte sich dann irgendwie in diesem Videoschirm da bequem gemacht und wurde dann öfters mal angechattet, also sehr freundlich, muss man sagen, und auch irgendwie lustig. Er soll da jetzt mal bitte da rausgehen, weil er irgendwie immer auf dem Kopf von Brad Dean saß als Avatar, ja. Also man hat sich da schon so ein bisschen angequatscht, aber natürlich wollten die Leute vor allem das Konzert hören. Was dann tatsächlich auch bemängelt wurde, und das ist tatsächlich auch die Aufgabe für Webdesigner, dass diese Sprechblasen dann nicht in das YouTube-Video reinragen, ja. Und das, also da gibt es noch viele Stellschrauben, an denen man ein bisschen schrauben müsste, um das vielleicht doch noch ein bisschen mehr zu perfektionieren.
Vielleicht noch mal ganz kurz, wie sah denn der Konzertsaal selbst aus? Also jetzt mal nicht die Publikumsseite, sondern wirklich die Bühne. War das einfach so, wie man es kennt, die gefilmte Bühne eines reellen Konzertsaals, oder haben die da auch was gebastelt?
Nee, das war tatsächlich in Berlin das Radialsystem. Die Bühne, die wurde eben, wie man das eben auch von so raffinierten Livestreams kennt, wo eben dann sehr, sehr viele sehr gut aufgestellte Kameras vorhanden sind, wurde das eben aus ganz verschiedenen Perspektiven aufgenommen und wirklich auch sehr, also da kann man wirklich überhaupt nicht meckern. Das war wirklich hochprofessionell und auch wirklich sehr sinnlich.
Nach dem, was Sie jetzt gesehen und erlebt haben, vor allem, glauben Sie, dass diese Form des digitalen Konzerts als soziales Event wirklich eine Chance hat, sich als Teil des Musiklebens durchzusetzen?
Naja, das muss man ja ehrlich sagen, das kommt ein bisschen darauf an, wie sich jetzt diese Pandemie entwickelt. Ja, also wenn jetzt tatsächlich, was ja niemand weiß, die Konzertsäle in den nächsten Monaten wieder öffnen sollten und die Opernhäuser, da wird niemand Lust haben, sich in so eine, also mehr als vorher jedenfalls, in so eine Situation im Digitalen zu begeben, weil die Leute haben doch davon einfach mal genug. Ja, also man will wieder ins Konzert, man will echte Leute treffen, man will sich auch mit real face-to-face Leuten in der Pause unterhalten. Wenn das allerdings dann alles nicht gehen sollte und sozusagen wir weiterhin mit so einer pandemischen Situation und den Unannehmlichkeiten im Leben müssen, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass das große Zukunft hat, dass man eben diesen Konzertsaal und eben auch alles drumherum mit allen kommunikativen Kanälen eben simuliert. Und da ist ja auch die große Chance, eben ein geschlossenes Konzerterlebnis zu schaffen und eben die Leute daran zu hindern, auf eine bestimmte Art dann eben doch in die Küche zu gehen oder auf Facebook zu gehen oder noch was nebenher zu arbeiten neben dem Konzert. Denn wenn man sozusagen gleichzeitig noch so einen kommunikativen Kanal hat während des Konzerts, wo man sich mit anderen austauscht, also muss man ja auch nicht super intensiv machen, aber dass man wirklich das Gefühl hat, da sind noch andere da, es ist ein gemeinschaftliches Erlebnis, dann kann ich mir vorstellen, dass die Gefahr einfach verhindert wird, dass man das so als Nebenbei-Ding konsumiert, dass es so in den normalen Computeralltag integriert wird und dass im Konzert dann doch immer noch was Besonderes ist.
Herzlichen Dank, Matthias Noether. Trotz alledem hoffe ich doch inständig, dass wir bald alle wieder ins richtige Konzert gehen können, zum Beispiel in eins von unserem WDR-Funkhausorchester. Jetzt gibt es die zu hören mit der Filmfantasie Nummer 1 von Leon Brückner.